Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Thema heute. Wir haben ja jetzt so geplant, dass wir heute Vormittag und Nachmittag 4 Einheiten haben, also jeweils, ich hoffe, etwa 45 Minuten über das Dienen. Und als ich heute Morgen in die Küche schaute, dachte ich, naja, die einen dienen und die anderen predigen über das Dienen. Da haben heute schon viele gedient, habe ich gemerkt. Das Dienen, wir hatten ja, ich kann hier gerade anschließen an dem, was wir im Römerbrief in diesen letzten Tagen gelesen haben. In Römer 6, Vers 13, ich darf das wiederholen, dass der Apostel Paulus die Gläubigen dort aufgerufen hat, Römer 6, Vers 13, stellt auch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Denn die Sünde wird nicht über euch Herr sein. Also hier redet er von den Gliedern, die man Gott zur Verfügung stellt. Und in Römer 12, Vers 1, auch diesen Vers habe ich gestern kurz erwähnt. Römer 12, Vers 1, ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber als ein Opfer darzubieten, ein lebendes, heiliges, Gott wohlangenehmes. Das sei euer folgerechter oder euer logischer, schuldiger Dienst. Und formt euch nicht nach dieser Welt, sondern werdet umgestaltet oder lasset euch umgestalten. Durch die Erneuerung eures Denkens, eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und angenehme und vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, besonnen zu sein, oder hier heißt es im Griechischen, gesunden Sinnes zu sein. Züchtig, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, alle als einzelne aber Glieder voneinander. Also hier in Römer 12, spricht er auch über das Dienen. Wir werden auf diese Verse noch ein bisschen eingehen. Also, Dienen ist ein großes Thema in der Bibel. Ich habe gestern Abend mir so Gedanken gemacht, welche Arten von Dienst haben wir so? Und mir kamen vier Punkte, wurden mir wichtig. Wir haben den Gebetsdienst, das ist wohl der wichtigste Dienst. Die Bibel achtet gibt das Beten als einen Dienst. Also wir haben den Gebetsdienst, dann haben wir den Zeugendienst. Das ist auch, jeder Christ ist hier aufgerufen, also zum Gebetsdienst und zum Zeugendienst. Der Zeugendienst ist auch ein Verkündigungsdienst. Das ist einerseits Vorbild durch Tat, andererseits durch Wort. Also beides gehört dazu. Im Zeugendienst müssen wir zuerst einmal was vorleben, vor allem dort, wo wir ständig sind, in der Arbeit und in der Schule und bei den Menschen, mit denen wir ständigen Umgang haben. Da ist das Wichtigste, dass wir das vorleben. Aber dann müssen wir auch mit den Menschen sprechen, ihnen etwas sagen. Denn allein vorleben, alleine genügt nicht. Wir müssen irgendwie auch beten, dass der Herr uns Gelegenheit gibt, auch mit Menschen dann zu reden und ihnen zu sagen, warum wir anders leben als die anderen. Gebetsdienst, Zeugendienst, dann haben wir den Lehrdienst, das heißt hier vor allem jetzt die Verkündigung des Wortes Gottes, einerseits zu den Außenstehenden, andererseits zu den Gläubigen. Das kann jetzt im Privaten sein, persönlich oder öffentlich. Das können Frauen tun, Frauen zu Frauen, Männer von Mann zu Mann oder in der öffentlichen Verkündigung, gegenüber den Außenstehenden oder in der Versammlung der Gemeinde. Also es gibt hier eine ganz, ganz große Bandbreite von Möglichkeiten. Und das vierte ist der praktische Dienst. Der Dienst weniger mit dem Mund, sondern dann mit der Hand oder mit den Füßen oder mit unseren Gaben, die wir haben. Also mit den materiellen Gaben und auch mit den Gnadengaben, die der Herr sonst gegeben hat. Also wir haben ganz verschiedene Arten von Dienst in der Bibel. Und ich möchte am Anfang was Allgemeines sagen. Ursprünglich wollten wir auch über Philipperbrief, aber ich denke, ich kann nicht mit Philipperbrief anfangen. Der Philipperbrief, da werde ich schon dann noch drauf zurückkommen. Aber ich denke, wir müssen hier das thematisch ein bisschen aufarbeiten, das Ganze. Also als Einleitung, dienen, da gibt es ganz verschiedene Wörter in der Bibel. Das Wort, das am meisten verwendet wird, ist das Wort Sklavendienst leisten. Douloio heißt es auf Griechisch. Also wie ein Knecht dienen. Dem Herrn dienen wir wie ein Knecht seinem Herrn. Aber es wird auch ein anderes Wort verwendet, das Wort liturgisch dienen, liturgein heißt das, priesterlich dienen. Das ist das Wort, das verwendet wird, wenn ein Priester den Gottesdienst ausübt. Der priesterliche Dienst, zum Beispiel der Priester, der am Altar steht und das Opfer darbringt, der macht diesen Dienst und dann ist das ein Priesterdienst. Und das wird auch für Gläubige verwendet, zum Beispiel in Römer 15, in Vers 16 und in Vers 27. Priesterlich dienend am Evangelium, sagt Paulus. Das kommt auch noch öfters vor. Und da gibt es auch natürlich das Wort Diakonia, Diakonein. Davon kommt das Wort Diakon. Das ist das ganz normale Wort für dienen. Dienen in jeder Hinsicht. Hier wird es verwendet, in der Bibel wird es oft verwendet, für einen praktischen Dienst ausüben. Aber es wird auch verwendet für ein Dienstamt, das jemand bekommt. Also wie das Diakonenamt. Auch eine Schwester in Rom, die nach Rom reiste, die Phoebe, sie war eine Dienerin in der Gemeinde in Kenchrea, heißt es in Römer 16. Eine Dienerin. Das heißt nicht, dass sie ein Amt hatte, aber sie hatte offensichtlich einen Dienst, einen regelmäßigen Dienst hat sie da getan, sodass man sie eine Dienerin nannte. Im ersten Timotheusbrief gibt es in Kapitel 5 ein ganzes Kapitel über dieses Thema, den Witwendienst. Also ältere Frauen zum Beispiel wurden, da gab es eine Liste von Dienerinnen, die wurden speziell dafür ausgesondert, die wurden auch unterstützt von der Gemeinde, dass sie einen Dienst taten. Also ältere Frauen haben eine große Aufgabe. Und da gibt es ein ganzes Kapitel über dieses Thema, 1. Timotheus 5. Und dann sieht man, wie hier in der ersten Gemeinde in Ephesus und auch in den anderen Gemeinden, wo Timotheus schauen sollte, dass es alles in Ordnung zugeht. In diesen Gemeinden sollte er dafür sorgen, dass dieser Witwendienst von den richtigen Leuten gemacht wird. Da gab es einige Bedingungen. Das waren Witwen, die dadurch, dass sie jetzt keinen Mann mehr hatten, hatten sie mehr Freiheit und mehr Zeit und Kraft. Und dann haben sie sich dem Dienst für die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das war wahrscheinlich ein starker Dienst, ein persönlicher Dienst, wo sie Leute besucht haben und wo sie auch jüngere, die älteren Frauen haben, jüngere Frauen unterwiesen. Es gab solche, das könnten, natürlich gab es auch jüngere Witwen, wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann verloren hat, die noch recht jung war, dann war die Frage, was sollen diese jüngeren Witwen tun? Dann sagt Paulus, na, die sollten doch lieber heiraten, als dass sie dann vielleicht nicht auf dumme Gedanken kommen. Jüngere Witwen sollen also nicht für diese Liste der in den Witwendienst aufgenommen werden. Es gab auch es gab auch sonst unter den Juden solche Witwen, die, wenn sie die ihr Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt haben. Wir kennen alle, eine kennen wir alle, Hannah. Hannah war so eine Witwe, die hat nachdem, die war nur 7 Jahre verheiratet gewesen mit ihrem Mann und dann war der Mann gestorben und dann hat sie die restlichen Jahre ihres Lebens, hat sie sich dem Herrn ganz zur Verfügung gestellt und hat dort im Tempel Dienst getan, hat viel gebetet und auf diese Weise hat sie natürlich ein großes Ansehen. Überhaupt diese Witwen, die so dem Herrn treu gedient haben, die hatten ein großes Ansehen. Also wie gesagt, da gab es gibt es ein ganzes Kapitel darüber, oder ein halbes Kapitel, muss ich sagen, darüber, zu diesem Thema der Witwen. Jetzt zurück. Dienen heißt einfach, für Gott da zu sein. Jeder Christ dient dem Herrn, weil der Herr der Diener war. Er hat das vorgelebt. Er war der große Diener, der eigentliche Diener. Und wenn wir zum Glauben kommen und sehen, was der Herr getan hat für uns, dann sind wir stark motiviert, dem Herrn zu dienen. Also ich denke jetzt an ein junges Mädchen, die kam zum Glauben, mit 14 Jahren. Und eines ihrer ersten Anliegen, nachdem sie zum Glauben kommen war, war immer, sie hat gebetet, Herr, wie kann ich dienen? Wie kann ich dienen? Und das ist sehr schön, wenn ein Mensch sich so gleich versteht, aha, der Herr, der mir so viel getan hat, dem möchte ich jetzt mein Leben geben. Und sie hat sich dann auch dem Dienst gewidmet für den Herrn und hat sich sehr eingesetzt. Also jeder Christ ist motiviert, dem Herrn zu dienen. Und er versteht sich als Knecht des Herrn, als wir ein Sklave, aber nicht eines schlechten Herrn. Wir sind nicht die Sklaven von einem Sklaventreiber, der mit der Rute dasteht und uns jagt, was wir tun sollen. Nein, das ist ein guter Herr. Aber wir verstehen uns als Sklaven. Er versteht sich als unser Freund und unser Helfer und unser Herr. Also wir dienen nicht mehr der Sünde, wie Paulus gesagt hat in Römer 6. Und wir wollen jetzt nicht mehr den Begierden und Lüsten unseres Leibes dienen und wir wollen nicht mehr unserem Bauch dienen, wie in Philipper Kapitel 3 und in Römer 16. Also wir werden Menschen genannt, die dienen ihrem Bauch. Das wollen wir nicht. Ja. Wir wollen auch nicht irgendwelchen toten Riten dienen, wie die Juden, toten Werken. Und wir sind nicht in erster Linie da, um einfach menschengefällig zu sein, sondern wir sind Knechte Jesu Christi. Wir wollen nicht zwei Herren dienen, einerseits dem Geld dienen und andererseits dem Herrn Jesus dienen. Nein, wir wollen ganz dem Herrn dienen. Seine Sklaven sind wir und da und unser Dienst kommt der Gemeinde zugute. Unser Dienst kommt anderen Menschen zugute, auch in der Welt. Und wir wollen deshalb dienen, weil Gott uns geschaffen hat zum Dienen. Er hat uns Menschen zur Arbeit geschaffen. Niemand soll meinen, die Arbeit sei ein Fluch. Die Arbeit ist überhaupt kein Fluch. Die Arbeit ist ein großer Segen. Wir Menschen sind geschaffen, um zu arbeiten. Und wir freuen uns, wenn wir Arbeit haben. Seit dem Sündenfall schwitzen wir bei der Arbeit. Ja. Oder haben vielleicht Mühe und Rückenschmerzen und sonstige Dinge bei der Arbeit, bei der körperlichen Arbeit und vielleicht bei der geistigen Arbeit haben wir dann Kopfschmerzen. Jedenfalls ist es mühsamer geworden seit dem Sündenfall, das stimmt. an sich ist ein Segen. Also letztlich wollen eigentlich alle Menschen gerne arbeiten. Und wenn jemand arbeitslos ist, dann ist es für ihn ganz schlecht. Dann fühlt er sich als überflüssig in dieser Welt. Und das ist sehr deprimierend, wenn man arbeitslos ist und überhaupt nicht weiß, was man eigentlich tun soll. Ja. Also Arbeit, Gott hat uns zur Arbeit geschaffen, zum Dienen, und hat uns auch erlöst, als gerade deshalb, damit wir jetzt ihm dienen. Früher haben wir der Sünde gedient und jetzt hat er uns erlöst, um ihm zu dienen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 lesen wir, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9, spricht Paulus von den Christen in Thessalonich und er sagt, wie die anderen Menschen von Makedonien, sie berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr zu Gott von den Götzen umgekehrt seid, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und das Wort hier für zu dienen heißt im Griechischen Knechtsdienst zu leisten. Den Dienst eines leibeigenen Sklaven. Also leibeigenen Dienst zu leisten. Ihr habt euch bekehrt von den toten Götzen, von den Götzenbildern, seid ihr umgekehrt, um einem lebenden und wahren Gott leibeigenen Dienst zu leisten. Ein sehr, sehr schöner Gedanke. Also Paulus ist sich dessen klar und er hat gesagt, die anderen Christen von der Gegend und die anderen Menschen haben das bezeugt, dass ihr in Thessalonich solche seid, die also sich bekehrt haben, um Gott zu dienen. Also, wir dienen ihm, weil er uns erlöst hat. Er hat es uns vorgelebt und er wird uns auch belohnen für jeden Dienst, den wir tun. In 2. Korinther 5, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10 steht, dass unser Dienen belohnt wird. 2. Korinther 5, da heißt es, ich lese schon von Vers 9 weg, 2. Korinther 5, Vers 9, infolgedessen ist es unser Streben, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim, sei es nicht daheim, denn wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder das erhalte, also das als Ertrag erhalte, wohin sein Tun im Leibe führte, es sei Gutes oder Schlechtes. Also hier heißt es, damit ein jeder als Belohnung, ja, das erhalte, was er bei Leibesleben getan hat. Er hat ja seinen Leib eingesetzt, in seinem Leben hat gedient und jetzt wird das alles von Gott am Richterstuhl Christi belohnt werden. Also beziehungsweise es wird bestraft werden, wenn es Schlechtes gewesen sei. Aber das Gute tun wird belohnt werden. Das kommt öfters vor, zum Beispiel auch in Kolosser 3, Vers 24. Kolosser 3, Vers 24. Sagt Paulus zu den Knechten, ich lese schon von Vers 23 weg, Kolosser 3, 23, und alles, was immer ihr tut, verrichtet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, wissend, dass ihr vom Herrn die Vergeltung, das Erbe empfangen werdet. Also die Vergeltung heißt hier die Belohnung, die positive Vergeltung. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Belohnung empfangen werdet, das Erbe. Denn ihr leistet leibeigenen Dienst dem Herrn Christus. Ihr dient dem Herrn Christus. Hier steht wieder das Wort für Sklavendienst leisten. Ihr leistet Sklavendienst dem Herrn Christus. Und das wird belohnt werden, dieser Sklavendienst für den Herrn. Oder auch in Philipper 2, Philipper 2, der Herr Jesus selber hat gedient. Philipper 2, Vers 7, der Herr Jesus, er selbst hat sich entäußert, entleert und er nahm Knechtsgestalt an. Er nahm die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an, eines Sklaven. Er wurde wie ein Sklave. Der wurde den Menschen gleich und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Er wurde nämlich gehorsam bis zum Tod an einem Kreuz. Darum erhöhte Gott ihn auch. Also weil er gedient hat als Sklave, darum hat Gott ihn erhöht. Über die Maßen. Und er gab ihm einen Namen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen. Und weil das so ist, ja, Vers 12, daher, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, bringt nicht nur wie in meiner Abwesenheit, sondern nun vielmehr in meiner, bringt nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern nun vielmehr in meiner Abwesenheit mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zu Wege. Denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zugunsten des Wohlgefallens. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig werdet und frei von unlauterer Beimischung als Gottes untadelige Kinder mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht, in dem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt, da haltend das Wort des Lebens und so weiter. Also er ermutigt die Christen, ohne zu murren, dem Herrn zu dienen und das Heil zu vollenden, das der Herr Jesus ihnen gegeben hat, jetzt also dabei zu bleiben, sodass sie das zukünftige ewige Heil erreichen werden. Denn Gott selber wirkt in ihnen. Sie brauchen sich also nicht abplagen und eigene Werke und eigene Leistungen vollbringen, sondern Gott wirkt in ihnen. Und er motiviert sie, er bewirkt in ihnen das Wollen und er bewirkt auch das Wirken. Das heißt, er gibt die Kraft dazu, dass ein Wirken zustande kommt, sodass es etwas wird, was Gott wohlgefällt, sagt er in Vers 13. Also mit Furcht und Zittern sollen sie dranbleiben, weil es ist niemand anderer als Gott selbst, der in ihnen am Werk ist. Dann sollen sie doch diesen Gott, der in ihnen am Werk ist, jetzt sich doch hingeben und er wird dann das Wollen, das Wirken weiterhin vollbringen, sodass sie auch das Ziel erreichen werden. Also man spürt, wie Paulus hier in einer großen Liebe die Philipper ermuntert, dass sie doch dem Herrn dienen. Und er gibt das Beispiel von dem Herrn Jesus, das positive Beispiel, und er ermutigt sie, dran zu bleiben. Also es wird eine Belohnung geben. Und die Grundlage für unser Dienen ist das, was Gott getan hat. Das ist immer so. Gott hat uns gedient, indem er Christus gesandt hat. Und jetzt, nachdem der Herr uns so teuer erkauft hat, denken wir daran, dass wir ihm gehören, dass unser Leib ihm gehört. Und er darf jetzt uneingeschränkt verfügen über uns. Das ist wunderschön zu wissen, Herr, du hast mich gekauft und du darfst jetzt verfügen über mein ganzes Leben, was noch vor mir liegt. Du darfst alles haben. Ich stelle dir das dir zur Verfügung, weil es gehört dir. Du hast ein gutes Recht darauf. Und der Herr geht so gut um mit uns. Er will, dass wir ihm freiwillig uns zur Verfügung stellen, obwohl er eigentlich das Recht hätte, uns zu befehlen. Er könnte sagen, weißt du, wem du gehörst? Du gehörst mir. Aber er macht es nicht so. Er sagt nicht so, und weil du mir gehörst, tust du alles, was ich sage. Also mach das nicht. Er sagt, du gehörst mir. Ich habe alles für dich gegeben. Aber weißt du, was ich will? Ich will, dass du mir freiwillig dienst. Weil sie kennen das. Wenn sie zu Hause sind und sie sagen ihrem Sohn, sie haben einen Sohn und sie möchten ihren Sohn erziehen zum Gehorsam. Und wenn er jung ist und klein, da dann sagt man, so, du machst das jetzt, fertig. Und er macht es, oder? Aber er ist gehorsam, er lernt gehorsam. Ja. Manchmal muss er ein bisschen nachhelfen, aber er lernt den Gehorsam. Ja. Aber das befriedigt uns nicht so sehr. Es ist schön, wenn ein Kind gehorcht, wenn ich was sage, aber es gibt etwas noch Schöneres. Was ist noch schöner? Wenn der Sohn ein bisschen älter wird und er schaut mich an und sagt, Papa, gell, der Rasen, der ist schon ziemlich groß, ziemlich hoch. Und ich glaube, wir sollten eigentlich den Rasen wieder mähen, damit er wieder schön ausschaut. Gell, Papa? Sag ich, genau. Und er sagt dann, Papa, ich mache das jetzt. Ich werde heute Nachmittag den Rasen mähen, damit es wieder schön ausschaut. Oh, das freut einen Papa. Wieso? Ich habe ihm gar nicht befohlen, er soll den Rasen mähen. Der ist selber auf die Idee gekommen. Warum? Weil er den Papa kennt und weiß, dass der Papa gerne einen schönen Rasen hat. Und jetzt geht er selber hin und mäht den Rasen. Freiwillig von sich aus, weil er den Vater liebt. Und weil er die Wünsche des Vaters mit der Zeit jetzt kennengelernt hat. Das befriedigt einen Vater, oder? Das macht einen glücklich. Nicht nur einfach ein gehorsamer Junge, der einfach dann gehorcht, wenn man ihm einen Befehl gibt, sondern der die Wünsche des Vaters abliest und sich dran macht, freiwillig zu dienen. Und das ist das, was Gott so befriedigt. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, aus der Macht des Feindes, aus der Macht der Sünde, die uns plagte. Und jetzt dienen wir dem Herrn und jetzt sagen wir, Herr, ich möchte nicht nur einfach warten, bis du mir einen Befehl gibst und dann gehorchen. Nein, ich möchte deine Wünsche ablesen. Was hast du eigentlich gerne? Und dann lesen wir in der Bibel. Und wir haben einen großen Wunsch, Gott freiwillig uns zur Verfügung zu stellen. Das befriedigt das Herz des Vaters. Da springt sein Herz innerlich, ja, vor Freude. Also, Gemeinde Jesu ist ein Volk, über das Gott uneingeschränkt verfügen darf und will, aber er will, dass wir ihm freiwillig zur Verfügung stehen und ihm dienen. Diener im Alten Testament stehen vor Gott. Zum Beispiel lesen wir in 5. Mose 10, Vers 8, dass der Diener vor Gott steht. Das ist der nächste Punkt. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Die Grundlage des Dienstes ist, dass Gott über uns verfügen darf, aber wir wollen ihm freiwillig uns zur Verfügung stellen. Die Grundlage des Dienstes ist, dass man vor Gott steht. Das ist das zweite hier. Ich stehe vor Gott. 5. Mose 10, Vers 8, ich möchte das lesen. Zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen. Bis auf diesen Tag. Interessant. Der erste Dienst des Stammes Levi war, die Lade des Herrn zu tragen. Der zweite Dienst war, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten und seinen Namen zu segnen. Also ein doppelter Dienst. Einerseits das Zeugnis des Herrn zu tragen, die Bundeslade war das Zeugnis Gottes. Das Zeugnis des Herrn zu tragen, und zwar überall dorthin, wo der Herr will, dass man hingeht, ja, dort in der Wüste. Und der zweite Dienst war, vor dem Herrn zu stehen. Da steht der Levit und sagt, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit. Was ist zu tun? Er steht vor dem Herrn, er hat Gemeinschaft mit dem Herrn, er dient dem Herrn als Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und was macht er? Er steht vor dem Herrn, um den Dienst zu verrichten und um in seinem Namen zu segnen. Ein doppelter Dienst. Einerseits, um den Gottesdienst zu verrichten, das war dieser religiöse Gottesdienst, und der zweite Dienst war, zu segnen, zu verkündigen. Also einerseits musste er als Mittler zwischen Gott und Mensch hinstellen, ins Gebet, also ich, da übertrage das jetzt neutestamentlich. Der Dienst ist einerseits ein Dienst zu Gott hin, wo er vor Gott steht und die Kinder Israel vor Gott bringt. Er bringt sie in der Fürbitte vor Gott und er tut den Dienst für das Volk vor Gott. Und andererseits bringt er den Namen Gottes vor das Volk. Er segnet sie im Namen des Herrn. Also er ist einerseits ist er zu Gott hingerichtet und wendet sich an Gott und betet und bittet für das Volk. Und andererseits ist er zum Volk hingerichtet und segnet das Volk und bringt den Namen Gottes auf das Volk. Er legt den Namen des Herrn auf das Volk. Das ist der Segen. Also ein doppelter Dienst. Eigentlich ein dreifacher. Die Lade des Herrn tragen, erstens. Zweitens, vor dem Herrn stehen, um seinen Dienst zu verrichten. Und drittens, vor dem Herrn stehen, um in seinem Namen zu segnen. Bis auf diesen Tag. Das ist schön. Der Diener steht vor Gott. Und jetzt lernen wir was für uns. Für den Dienst des neutestamentlichen Leviten. Die alttestamentlichen Leviten, das war ein äußerlicher Gottesdienst. Im Neuen Testament ist es ein Stehen vor Gott im Gebet. Also jeder Dienst, den wir tun, ist ein Dienst, der muss herauskommen aus dem Stehen vor Gott. Denn es ist nicht einfach so, dass wir sagen, wir machen irgendwas, wir müssen irgendwas tun für den Herrn. Werden wir aktiv, los, geht schon, mach mal was. Nein, wir stehen zuerst vor dem Herrn, wir beten, sagen, Herr, bitteschön, hier bin ich. Und jetzt zeig mir, was ist jetzt der Auftrag, was ist jetzt zu tun, Herr? Manche Dinge, die stehen schon längstens an und da wartet man schon, da weiß man schon von vornherein, was ist zu tun. Andere Dinge, die möchten, muss einem der Herr noch klar machen, was zu tun ist. Manche Dinge liegen vor der Hand. Das sind unerledigte Dinge, die sollten längst schon geschehen und niemand macht es, ja? Dann tun wir das. Und dann gibt es Dinge, die wir noch, wo wir vor dem Herrn länger stehen und merken, da ist ja noch ein anderer Dienst. Und dann beten wir und der Herr zeigt uns, wie wir uns einsetzen sollen. Also es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwas tun, sondern es geht darum, dass wir vor dem Herrn stehen und das, was wir dann tun, tun wir wirklich für den Herrn. Das ist dann der wertvolle Dienst. Also der Diener im Alten Testament steht vor Gott und im Neuen Testament auch. Wir stehen abrufbereit, wir haben Kontakt mit ihm, wir hören auf sein Wort, auf seine Befehle. Das braucht immer wieder Stille. Jeder Dienst kommt aus der Stille und man tut den Dienst und geht wieder in die Stille. Da kann der Herr was Wunderbares tun. So muss man sich, ja. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwelche christliche Aktivitäten an den Tag legen, sondern wir müssen uns immer wieder fragen, was ist heute dran? Nun, es gibt Dinge, die sind schon von vornherein geklärt, was heute dran ist. Die Mutter weiß von vornherein, dass sie heute das Kind, das sie hat, auch genauso versorgen muss und erziehen muss wie gestern. Das ist ohnehin klar. Und der Schüler weiß, dass er heute in die Schule gehen muss wie gestern. Er jetzt nicht mehr, jetzt ab der Ferien. Aber also man weiß, manche Dinge sind schon vorgeplant. Da muss man sowieso schon das tun. Und der in die Arbeit geht, weiß auch genau, er muss ein Zeugnis sein in der Arbeit. Aber es gibt dann andere Dinge, wo ich dann wirklich den Herrn fragen muss, was dran ist. Drei Fragen. Was soll ich aufhören zu tun, was ich bisher getan habe und schon längst hätte aufhören sollen zu tun? Zweitens, was soll ich beginnen zu tun? Was soll ich anfangen zu tun, was ich längst hätte schon anfangen sollen? Drittens, was soll ich weiterhin tun von den Dingen, die ich jetzt tue? Es ist wichtig, mal sich hinzusetzen und sagen, so, jetzt überlege ich mal mein Leben. Was tue ich, was ich eigentlich nicht mehr tun sollte? Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir längstens schon aufhören sollten zu tun. Es ist gut, wenn man sich mal wirklich Zeit nimmt und sagt, so, jetzt nehme ich mir ein Blatt Papier und notiere mir das und gehe mal mein Leben durch. Es gibt so viele Dinge, die tue ich, die vergeuden meine Zeit und meine Kraft und ich hätte schon längst aufhören sollen, diese Dinge zu tun. Dann gibt es andere Dinge, die habe ich mir schon vor einem Jahr vorgenommen und habe es immer noch nicht getan. Und ich weiß, ich sollte das aber schon längstens tun. Vielleicht sind es irgendwelche Gespräche, die ich führen soll. Oder vielleicht sind es Menschen, die ich besuchen soll. Oder vielleicht sind es Bücher, die ich lesen soll. Oder vielleicht sind es praktische Dienste, die ich tun soll, die auf mich warten. Die ich anfangen soll zu tun. Oder eine Kinderstundenarbeit oder eine Hilfe sein, dort und dort. Oder im Chor oder wo auch immer. Ja? Ich merke, es gibt Dinge, die ich jetzt, ja, eigentlich, wo ich schon weiß, ich sollte die anfangen zu tun. Ich sollte mal regelmäßig meine ganze Bibel durchlesen, von vorne bis hinten. Ja, das könnte ich jetzt wirklich, das will ich jetzt vor dem Herrn klären, und dann will ich mich dran machen mit einem Plan, jeden Tag 2 Seiten oder 1 Seite in der Bibel lesen, und dann komme ich dann immer weiter voran, vielleicht sogar noch mehr Seiten. Und dann komme ich voran, und dann tue ich das. Und welche Dinge, die dritte Frage war, welche Dinge tue ich weiterhin? Welche Dinge soll ich weiterhin tun? Es gibt einige Dinge in meinem Leben, die tue ich regelmäßig, und die soll ich weiterhin tun. Die soll ich nicht aufhören zu tun. Also es ist gut, mal sich diese 3 Fragen zu stellen. Ich muss mir klar sein, ist das wirklich mein Auftrag, das, was ich tue? Und da muss man den Herrn bitten. Es gibt Zeiten im Leben, manchmal gibt es, wie soll ich sagen, es gibt so Zeiten im Leben, da ist eine Wasserscheide. Man merkt so, das eine ist abgeschlossen, und die Frage ist, was kommt jetzt? Das kennen Sie, oder? Es gibt so Abschnitte, ich hatte das bei mir, wir zogen in die Schweiz, ich war in Österreich gewesen mit meiner Frau, wir waren in Österreich 6 Jahre verheiratet, und dann zogen wir in die Schweiz, als Ehepaar mit den 2 kleinen Kindern, und ich fragte mich, Herr, was ist denn jetzt dran in der Schweiz? Der Schwiegervater brauchte uns, einige andere Situationen haben uns dazu geführt, dass wir Österreich verlassen sollten. Das war eigentlich sehr klar. Und jetzt komme ich dort in der Schweiz an und stehe vor dem Herrn und sage, Herr, was soll ich denn hier in der Schweiz? Ich wollte dir dienen, Herr. Was soll ich denn in der Schweiz und wie soll ich dir dort dienen? Und ich hatte dort 1 Jahr noch studiert, und nachdem dieses 1 Jahr fertig war, habe ich dann weiterhin gefragt, Herr, was ist jetzt dran? Und es war interessant. Ich hatte dort einen Job, also einen Beruf. Was heißt Beruf? Das war einfach zum Geld verdienen, eine Nachtwächterarbeit in einem Asylbewerberheim. Und dort habe ich von 6 Uhr abends bis 8 Uhr morgens habe ich Dienst gehabt. Das war ein bisschen ein Aufsichtsdienst. Man musste nur schauen, dass alles in Ordnung ist. Es war kein anstrengender Dienst. Man hat seine Rundgänge gemacht, und ich durfte sogar ein paar Stunden schlafen in der Nacht. Also ich musste nur einfach bereit sein. Wenn etwas los ist, dann muss ich sein, der Erste sein, der wach ist. Ja? Und na, jedenfalls, ich habe diesen Dienst dort getan, um Geld zu verdienen, aber es war auch schön, ich hatte dann immer Zeit dazwischen. Also ich war dann mehrere Tage, es war in Basel, und es war 100 Kilometer mehr als 100 Kilometer entfernt von zu Hause, und da habe ich 3 Nachtwachen hintereinander gemacht, und da hatte ich 2 Tage frei, oder? Zwischen 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und es war Sommer, und ich bin dann in den Wald gegangen und habe die Zeit genutzt, gesagt, Herr, zeig mir, was ich tun soll in der Schweiz. Ich bin hier und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn mein Leben? Das ist nicht mein Lebenssinn, ein Nachtwächter zu sein. Das wusste ich schon. Und ich habe mir viel Zeit genommen, Spaziergänge gemacht und ausgedehnt mein Anliegen dem Herrn hingelegt. Das ging einige Wochen so. Und dann habe ich eines Tages einen Bruder besucht, am Nachmittag, den ich schon kannte von früher, der machte Hilfsgüterarbeit in Rumänien. Das war damals die Zeit in den 90er Jahren, wo in Rumänien die Türen weit offen standen und alle Menschen brauchten Hilfe. Und der Bruder hat mich gefragt, er hat gesagt, Thomas, könntest du nicht mit mir fahren nach Rumänien? Wir haben dort offene Türen, nicht nur für die Hilfsgüterarbeit, sondern für das Wort Gottes. Die Menschen sind heißhungrig nach dem Wort Gottes. Die Gläubigen brauchen Lehre. Könntest du nicht mal mit mir fahren? Das war für mich wie eine Einladung vom Herrn. Am gleichen Tag habe ich am Abend einen anderen Bruder besucht. Das war ein Professor, den ich früher kannte von der Akademie. Das war der Herr Professor Janssen, Herbert Janssen. Und ich hatte einige Lehrfragen mit ihm zu besprechen. Ich hatte einen Termin mit ihm abgemacht. Ich wollte ihn gern einige Sachen zur Bibel fragen und so. Und da hat er mir geholfen, wir haben lange Zeit geredet. Und ich fragte ihn dann so, was machen Sie eigentlich? Aber damals etwa 73 Jahre alt. Ich sagte, was sind Ihre Projekte? Und da hat er gesagt, hat er mich angeschaut, wollen Sie mir helfen? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, aber ich kann Ihnen keinen Lohn versprechen, aber Arbeit gibt es genug. Dann sage ich, ich brauche keinen Lohn, ich brauche Arbeit. Und dann hat von diesem Tag an, hat die nächsten mehr als 10 Jahre, haben diese zwei Dinge mein Leben gefüllt. Rumänien Arbeit mit dem einen Bruder und die andere Zusammenarbeit mit dem Professor Herbert Janssen damals, der dann das Neue Testament übersetzt hat und so weiter. Und da entstand, an einem Tag hat der Herr dieses dringende Gebet erhört, Herr, was soll ich denn tun? Das heißt, man steht auf einer Wasserscheide, irgendwo im Leben, und man fragt den Herrn, und da ist es wichtig, dass man gründlich den Herrn fragt und sich Zeit nimmt. Es sind Weichenstellungen. Es gibt manchmal so Zeiten in unserem Leben, wo Weichen gestellt werden. Und der Herr kommt, und der Herr antwortet ganz klar. Und im Nachhinein schaut man zurück und sagt, Mari, das war ein Tag, den der Herr genau geführt hatte. Und diese Gespräche waren sehr, sehr wichtig. Und so ist es in unserem Leben auch. Also wir fragen den Herrn, wir stehen vor dem Herrn und dann führt uns der Herr. Manchmal ist es eine Führung, die ist sehr offenkundig und sehr, sehr gewaltig. Und manchmal ist die Führung gar nicht gewaltig. Man merkt gar nicht viel. Aber es ist doch eine Führung. Der Herr lenkt einen in eine Richtung. Schön langsam, 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 langsam. Es ist klar, welche Richtung es geht. Ja? Es geht diese Richtung. Ja? Und das ist die Art, wie der Herr uns hilft, dass wir den Dienst tun, den er haben möchte. David befragte den Herrn, heißt es. 1. Samuel 23, Vers 1, Vers 4, Vers 10, Vers 11. David befragte den Herrn und er befragte wieder den Herrn. Und er fragte wieder den Herrn. Herr, was soll ich jetzt? Soll ich kämpfen oder soll ich nicht kämpfen? Gegen die Philister dort und so weiter. Einmal sagt der Herr, ja, jetzt. Und einmal sagt der Herr, nein, jetzt nicht. Er befragte den Herrn. Saul befragte den Herrn nicht. 1. Samuel 13, Vers 8 und Vers 13, da hat er sich gedacht, ja, warum kommt der Samuel nicht? Und er befragte den Herrn nicht. Da hat sich irgendwas ausgedacht. Ja, dann muss halt ich handeln, wenn der Samuel nicht kommt, dann muss ich ohne Samuel das machen. Und dann hat er eigene Wege gegangen. Und da hat der Herr gesagt, so einen kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche jemanden, als König für das Volk brauche ich jemanden, der hängt am Herrn. Und wenn der Herr solchen König nicht brauchen kann, dann braucht er auch nicht solch einen Diener, der alles nur selber entscheidet. Der Herr will, dass wir ihn fragen. Aber das heißt nicht, dass wir unser logisches Denken ausschalten sollen. Manchmal ist das, was der Herr möchte, der Dienst, den der Herr von uns möchte, ist manchmal sehr logisch und liegt so auf der Hand. Da brauche ich gar nicht mehr, manchmal brauche ich gar nicht mehr fragen. Ja? Das gibt es. Du hast schon lange vorher gefragt. Und jetzt legt der Herr dir die Arbeit hin, da brauchst du nicht mehr fragen. Das heißt, jetzt tu die Arbeit. Jetzt ist sie dran. Es gibt mehrere Beispiele. Also, es ist sehr wichtig, den Herrn zu befragen. Nicht jede Gelegenheit ist ein Auftrag. Nicht jeder Bettelnde ist ein Auftrag, das ich ihm gebe. Manche Bettler darf man nichts geben. Wieso nicht? Weil sie jetzt nur, wenn man ihnen Geld gibt, gehen sie um die Ecke und kaufen sich eine Flasche Wein und verdrinken das. Ja. Man kann ihnen was zu essen geben, eine Suppe, und die wollen sie wahrscheinlich nicht. Die wollen Geld haben. Ja. Nicht jeder Bettelnde ist ein Auftrag. Nicht jeder Bettelbrief ist ein Auftrag. Nicht jeder Einzahlungsschein, den man bekommt von irgendeinem Missionswerk, ist ein Auftrag zu geben. Und nicht jedes Foto von einem verhungerten Kind ist ein Auftrag, dort zu spenden. Denn die wissen genau, warum sie das Foto von dem verhungerten Kind hineintun.
Das erbarmt einen das Herz und dann gibt man. Ja. Aber wohin gibt man dann? Ist es dann sicher? Kommt es überhaupt dort an, wo es ankommen soll? Ist das eine gute Arbeit, die ich unterstützen soll? Also nicht jede Gelegenheit ist ein Auftrag. Das Gute kann der Feind des Besten sein. Es gibt Dinge, die sind gut. Das ist auch gut. Aber es gibt etwas, was ich jetzt tun sollte, das ist das Beste. Ich kann im Internet sehr viel Gutes lesen. Ich kann ins Internet aufschreiben und ich weiß, an welche christlichen Seiten gute Sachen zum Lesen sind. Ich brauche gar nicht herumsurfen. Ich weiß schon, wohin ich gehen muss. Mittlerweile weiß ich, wo ich das finde, was ich brauche. Aber es ist alles interessant. Es ist jede christliche Seite im Internet interessant. Und jeder YouTube-Film, der von den irgendwelchen Christen gemacht wurde, wäre vielleicht auch noch interessant. Aber das ist der Feind des Besten. Das Gute ist der Feind des Besten. Das lenkt mich ab von der anderen Arbeit, die ich eigentlich tun sollte. Ja? Da muss ich das Gute lassen, um das Beste zu tun. Da möge uns der Herr Weisheit geben, und das gibt er uns auch, wenn wir beten dafür. Das war jetzt so eine Einleitung. Ich sehe, die Zeit ist schon um. Dann machen wir hier jetzt die Pause. Ich denke, wir können auf alle Fälle 10 Minuten Pause machen, oder? Oder, ja, gut. Beten wir noch zum Schluss.